BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Das muss ich immer überlegen, das hätte alles ganz anders enden können. Das hätte ja auch gehen können, der Präsident sagt nach dem ersten Jahr, sagen, wenn es das Wunder in Duisburg nicht gegeben hätte, setzt den Trainer wieder raus und dann nimmst du eine Entwicklung wie SSV Ulm oder Reutlingen oder wie sie alle heißen, ja, die alle auch mal kurz zwischendurch Ambitionen haben. Dann bleibst du so ein One-Hit-Wonder und vielleicht versinkst du dann sogar irgendwo wieder.
Ein One-Hit-Wonder, so wie es Hanno Franke vom SC Freiburg hier beschreibt, das ist der SC nicht geworden. Stattdessen ist der Sportclub heute ein etablierter Profifußballverein und fester Bestandteil der ersten Fußball-Bundesliga. Seit dem ersten Aufstieg 1993 war der SC 24 Jahre lang Erstligist. 7 Spielzeiten verbrachte er in der zweiten Liga. In der ewigen Tabelle der Bundesliga steht Freiburg auf Platz 19. Nur 18 andere Mannschaften haben mehr Punkte in der Bundesliga gesammelt. Und nimmt man nur die vergangenen 5 Jahre, ist der SC sogar der 5. beste Club in Deutschland. Seit 2019 haben nur Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen mehr Punkte geholt. Was für viele Freiburgerinnen und Freiburger heute ganz normal klingt, nämlich, dass der SC in der Bundesliga spielt, das war vor 35 Jahren so noch nicht absehbar, sagt BZ-Sportredakteur Toni Nachbar.
Aber wenn man vom Sommer 1989 ausgeht und schaut, was heute, 2024, hier passiert ist, sogar ein Fußballwunder, also dieser Begriff, wäre fast zu klein gegriffen. Das hätte sich 1989 niemand vorstellen können.
Und gar nicht leicht sich vorzustellen ist auch, wie in Freiburg Anfang des 20. Jahrhunderts Fußball gespielt wurde. Denn so lange gibt es den Sportclub schon. In diesem Jahr feiert der Verein sein 120-jähriges Bestehen. Diesen Geburtstag nehmen wir zum Anlass, hier im Podcast mal einen Blick in die Vereinsgeschichte zu werfen und ein paar Fragen zu klären. Wann genau wurde der SC Freiburg denn jetzt eigentlich gegründet? 1904 oder 1912? Und wie war das noch gleich mit den Vereinsfarben?
Und auf einmal hat die A-Jugend in roten Hosen gespielt. Schon Anfang der 20er. Das war dann für die Traditionalisten im Verein quasi ein Skandal, sodass die dann zu dem Jubiläum hin nochmal klar machen wollten, was die Vereinsfarben sind. Und daher rührt jetzt das heute bekannte Wappen mit dem Greif, SCF, dieses Oval in Schwarz und Weiß, das ist eben aus dem Jahr 1924, das war damals nochmal ein Statement, so, das sind unsere Vereinsfarben, nehmt euer komisches Rot und so. Es gab dann auch einen Bericht in der Vereinszeitschrift, also es war wirklich ein Politikum genau, im Verein, dass die Jungs jetzt da auf einmal mit roten Hosen auflaufen.
Über die roten Hosen als Politikum, über die ersten Jahre des SC Freiburg und die schwierigen Phasen während der beiden Weltkriege spreche ich im Doppelinterview mit SC-Archivar Uwe Schellinger, den ihr jetzt gerade gehört habt, und mit Hanno Franke. Franke arbeitet seit 1994 im Verein und ist mittlerweile für Marketing und Nachhaltigkeit beim SC Freiburg zuständig. Er hat die rasante Entwicklung des SC in den vergangenen 30 Jahren hautnah miterlebt. Uwe Schellinger ist seit 2011 für das Archiv des Sportclubs zuständig und beschäftigt sich in dieser Funktion intensiv mit der Geschichte des Vereins. Im Podcast spreche ich mit den beiden über die wichtigsten Punkte der 120-jährigen Vereinsgeschichte, bedeutende Figuren wie Achim Stocker und Volker Finke, aber auch über fast vergessene Vorsitzende der frühen Jahre. Außerdem natürlich über die steile Entwicklung im 21. Jahrhundert. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne unter podcast@badische-zeitung.de. Mein Name ist Christoph Giese, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Uwe Schellinger und Hanno Franke. Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Der Sportclub Freiburg feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Herr Schellinger, wie muss man sich denn den Fußball vor 120 Jahren vorstellen, Anfang des 20. Jahrhunderts? Wie haben die Fußball gespielt?
Ja, das gab, wenn man jetzt auf Freiburg bezieht, gab es da so eine richtige Gründungswelle, tatsächlich so um die Jahrhundertwende. Sind überall so kleine Vereine entstanden, die aber oft nicht so ganz lebensfähig waren über eine längere Distanz. Hat sich natürlich von England aus verbreitet auf dem europäischen Kontinent und ist natürlich dann auch in Freiburg angekommen. erster Verein war ja in Freiburg, der Freiburger FC, 1897 gegründet, und in dessen Fahrwasser, in dessen Folge haben sich dann eine ganze Reihe von, wie gesagt, kleineren Vereinen gegründet in den verschiedenen Stadtteilen und so. Die aber meistens natürlich dann vor allem so ein bisschen ein Problem hatten, auch einen geeigneten Sportplatz zu finden. Das war immer die allergrößte Frage. Wo können wir eigentlich kicken? Auf welcher Wiese? Wo können wir unsere zwei Tore aufstellen? Das war für die meisten ein ziemliches Problem, so gerade in der Zeit.
Also wie kann man sich das vorstellen? Wie sah da so ein Tor aus und so ein Ball? Also das kann man ja mit heute wahrscheinlich gar nicht vergleichen, oder?
Ja, also leider haben wir natürlich jetzt hier in unseren Beständen, oder ich weiß auch gar nicht, ob es in Freiburg das überhaupt noch gibt, so irgendwas Originales, kann man sich natürlich in den großen Fußballmuseen unter Umständen angucken. Also sie waren halt natürlich selber genäht, aus Leder zusammengebunden. Ja, und in der Regel war das natürlich dann ein Ball, der die ganze Saison halten muss oder noch länger. Fußballstiefel kann man sich auch vorstellen, relativ robust, oder vielleicht gar keine Fußballschuhe, sondern normale Werktagsschuhe, mit denen man dann Fußball gespielt hat. Also natürlich war die Ausstattung, das kann man sich ja leicht vorstellen, ganz, ganz weit von dem entfernt, was man heute so kennt. Das ist ja vollkommen klar. Oder die Trikots hat man sich selber zusammengeschneidert, die Mama, die Oma zu Hause haben dann das Wappen draufgenäht. Also natürlich eine ganz andere Ausstattung, wie sich das dann später entwickelt hat.
Man kann sich vorstellen, wenn so ein Ball mal mit Wasser voll war und man den an den Kopf geschossen bekommen hat, dass man mit großer Sicherheit ziemlich ausgenockt war. Ja. Das hat ja lange gegolten, die Bälle waren ja lange schwer, wenn sie nass gewesen sind. Aber in der Zeit ist das, glaube ich, noch sehr gruselig gewesen.
Und ganz rund war das Leder damals wahrscheinlich auch nicht, oder?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Und natürlich wertvoll, wahrscheinlich war das dann fast ein richtiger Schatz, den man wie seinen Augapfel gehütet hat, dieser eine Ball, der wahrscheinlich über mehrere Jahre sich da halten muss, bis man dann mal wieder was Neues gekriegt hat. Genau.
Der SC Freiburg hat das Jahr 1904 als sein Gründungsdatum oder sein Gründungsjahr. Können Sie erklären, was genau vor 120 Jahren gegründet wurde?
Also der Sportclub geht da zurück auf zwei Wurzelvereine oder zwei Vorgängervereine, die beide eben in diesem Jahr 1904 das Licht der Welt erblickt haben. Das ist zum einen der Freiburger Fußballverein von 04. Das ist eine Mannschaft gewesen, die eher so aus dem bürgerlichen Bereich gestammt hat, waren eigentlich Turner, die dann sich entschlossen haben, halt doch Fußball zu spielen. War auch ähnlich wie bei anderen, in anderen Städten war das ähnlich, dass das aus der Turnerbewegung raus entstanden ist. Die haben sich dann im März 1904 entschlossen, eben sozusagen auszugliedern als Fußballer. Und kurz danach gab es dann im Stühlinger eine Mannschaft, die hat sich Schwalbe genannt, für einen Fußballverein natürlich auch ein brillanter Name. Bei denen glaube ich, dass das eher so eine Art Freizeitmannschaft war, also am Anfang so eine bunte Liga-Mannschaft so quasi. Und die haben sich dann relativ schnell schon umbenannt in Mars Freiburg, FC Mars, und dann auch relativ bald dann schon in FC Union Freiburg. Das waren die beiden Wurzelvereine, und habe ich ja vorhin erwähnt, dass diese Kleinvereine ein bisschen immer Probleme hatten mit den Finanzen, mit dem Sport, mit einer Möglichkeit Sport zu treiben, wo sind die Plätze, die man bespielen kann, sodass dann eigentlich drei Vereine, da gab es noch die Germania Freiburg, die hat da auch Interesse gehabt. Die hatten dann tatsächlich den Gedanken, sich zusammenzuschließen, um einfach durch den Zusammenschluss eine größere Schlagkraft halt zu entwickeln. Germania ist dann wieder abgesprungen, so blieb es dann bei diesen beiden Wurzelvereinen. Und die haben sich dann, da haben wir dann ein Datum, am 3. September 1912 quasi in so einer Gründungsversammlung dann zum Sportclub Freiburg zusammengeschlossen. Und eigentlich der Hintergrund war im Grunde genommen, dass man einfach überleben wollte als...
So rein pragmatische Gründe irgendwie.
Eigentlich pragmatische Gründe, genau. Und das Interessante ist eben, dass halt dieser eine Verein eher so aus dem bürgerlichen Bereich kommt und die Schwalbe, Mars Union eher aus dem Arbeitermilieu. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch so ein Charakterzug vom Sportclubwesen, dass eben diese beiden Milieus da sich zusammengetan haben und es offensichtlich ganz gut funktioniert hat. Also zum einen so die die Zahnarzt- und Ärztesöhne und dann die Söhne der Eisenbahner. So, die haben sich zusammengeschlossen. Das war vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber hat funktioniert.
Wie sah denn so ein Vereinsleben damals aus?
Also in der Gründungszeit, meinen Sie jetzt, ist so ein bisschen schwierig, weil wir da relativ wenige Quellen haben. Das fängt dann eigentlich eher so erst an, so mit in den 20er Jahren, wo man dann so ein bisschen mehr Einblick kriegt. Weil es erst seit 1923 gibt es eine Vereinszeitschrift beim Sportclub, wo sowas dann auch dokumentiert ist. Aus den vorgehenden Jahren ist man so ein bisschen auf die Presse eben angewiesen. Und das ist halt meistens dann die Sportberichterstattung. Da war dann wenig so Vereinsleben abgebildet. Ja, 20er Jahre kann man relativ viel sagen. Das war schon ein sehr, sehr buntes und reichhaltiges, vielfältiges Vereinsleben. Also der Sportclub war dann, wie soll ich jetzt sagen, eigentlich ein Verein so für die ganze Familie. Hat auch mehrere Sparten gehabt, also war eigentlich ein Breitensportverein. Mit einer ganzen Reihe von, da wurde nicht nur Fußball gespielt, das ging von Wandern, Skifahren, Handballspielen, Leichtathletik. Und man hat auch probiert, wie soll ich sagen, so am gesellschaftlichen Leben der Stadt Freiburg auch teilzunehmen. Das war dem Verein auch ganz, ganz wichtig. Also man hat einen eigenen Chor gehabt, man hat Ballveranstaltungen durchgeführt und hat sich versucht, aber auf diesem, sag ich mal, kulturellen Parkett eben auch zu bewegen. Und ja, natürlich auch für die Mitgliedergewinnung, ganz klar, aber man hat sich da schon so auch als Teil nicht nur der sportlichen Stadtgesellschaft, sondern auch der kulturellen Gesellschaft verstanden. Und ja, war eigentlich ein, hat sein Vereinsheim gehabt und so, also es war ein sehr, sehr vielfältiges Vereinsleben.
Wie groß war der Verein damals?
Also ich habe jetzt da noch nicht genau Statistik geführt, aber man muss sich jetzt so nach dem Ersten Weltkrieg 20er Jahre schon vorstellen, dass wir so um die 1100, 1200 Mitglieder haben. So, das ist schon relativ viel, finde ich. Mhm. Für so eine kleinere Großstadt ist das jetzt nicht so ganz wenig, finde ich. Und so. Also das war schon einiges in der Zeit.
Uwe, wann war das mit der Vergnügungskommission? Ist das nicht auch in den 20er Jahren gewesen?
Genau, aus dem Grunde, weil man eben da, man hat dann so einen Vergnügungsausschuss, hat es damals Kiesen gegründet. Mhm. Mit ein paar altgedienten Sportklubblern eben, Frauen und Männer, die dass ich da beteiligt habe, eben um diese Feste und diese Veranstaltungen zu organisieren. Und das war ganz, ganz wichtig, also diese. Das war quasi wie eine Abteilung im Verein, wo es noch keine Abteilung gegeben, aber halt wie so ein wichtiger Faktor im Vereinsleben.
Das heißt, in den 20ern haben die Menschen, die da im Verein engagiert waren, da viel Zeit in und um den Verein herum verbracht?
Das kann man schon so sagen. Also es gibt da mannigfaltigste Berichte so in der Vereinszeitschrift, was man da alles, man hat die Jubiläen hat man gefeiert, Fasnacht hat man gefeiert. Wenn es irgendwas zu feiern gab, hat man das gemacht. Vor allem hier in der Harmonie, in der Innenstadt, das war ganz wichtig. So, die hatten oben einen großen Ballsaal, also da, wo heute das Kino ist, aber oben drüber. Das war so eine Location, wo man sich dann da getroffen hat. Und also im Feiern war man relativ vorne weg mit dabei, so auf jeden Fall.
So ganz formal gesehen, was hat denn der Sportclub von 1923 zum Beispiel mit heute zu tun, zum Beispiel die Vereinsfarben waren ja andere noch damals, ne?
Jo, die Vereinsfarben waren eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg schwarz-weiß-gelb. Das rührt eben daher von diesen beiden Wurzelvereinen, deswegen waren die halt auch wichtig, deswegen auch 1904. Der eine Verein hat schwarz-weiß gehabt als Vereinsfarbe, Freiburger Fußballverein. FC Union hat schwarz-gelb gehabt und dann war es quasi logisch, dass man dann bei der Fusion schwarz-weiß-gelb gewählt hat als Vereinsfarbe. Das Gelb kann man ab und zu noch finden auf alten Abbildungen vom Wappen. Das scheint mir aber irgendwie dann so ein bisschen in Vergessenheit gerade zu sein. Und ich glaube, schuld sind die Presseleute. Wow. weil man die Vereinszeitschrift wurde natürlich in schwarz-weiß gedruckt. Die hat keinen Farbdruck gehabt, sodass dieses Gelb irgendwie so mit den Jahren so ein bisschen in Vergessenheit gerade ist, so erkläre ich mir das. Das taucht dann irgendwann mal nicht mehr auf. Genau, also eigentlich schwarz-weiß, gelb. Und das erste Jubiläum 1924, da hat man sich eben auch auf 1904 bezogen seitens des Vereins. Das hat man dann auch zum Anlass genommen, das mit den Vereinsfarben auch nochmal zu klären, weil da tatsächlich die Farbe Rot ins Spiel kam, schon kurz vorher. Vor allem von den Jugendlichen, die waren ein bisschen aufmüpfig. Und auf einmal hat die A-Jugend in roten Hosen gespielt, schon Anfang der 20er. Das war dann für die Traditionalisten im Verein quasi ein Skandal, sodass die dann zu dem Jubiläum hin nochmal klar machen wollten, was die Vereinsfarben sind. Und daher rührt jetzt das heute bekannte Wappen mit dem Greif, SCF, dieses Oval in Schwarz und Weiß. Das ist eben aus dem Jahr 1924. Das war damals nochmal ein Statement. So, das sind unsere Vereinsfarben, nehmt euer komisches Rot und so.
Und wo kommt das Rot dann her, was wir heute haben?
Also die Vereinsfarben sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Verein sich quasi nochmal neu gegründet hat, sind dann eben in Weiß-Rot, hat man Weiß-Rot gewählt. Ich vermute, dass das natürlich schwer was mit den Freiburger Farben zu tun hat, vom Stadtwappen. Und da der andere Verein, der FFC, hat ja Rot-Weiß, dann konnte man nicht auch Rot-Weiß machen. Und dann hat man halt sich für Weiß-Rot entschieden. Und vorher war tatsächlich diese Farbe Rot irgendwie schon so ein bisschen in den Verein so rein diffundiert. So. Also das kam jetzt nicht so ganz neu, aber so richtig als Vereinsfarbe, amtlich sozusagen, erst ab 1952.
Trennfarbe der Jugend gewesen.
Also ich weiß nicht, vielleicht hat da irgendwie eine Oma mal einen Satz Hosen spendiert oder, also ich habe noch keine, aber es wurde wirklich, es gab dann auch einen Bericht in der Vereinszeitschrift, also es war wirklich ein
Politikum.
Ein Politikum, mhm. Genau, im mhm. Verein, dass mhm. die Jungs jetzt da auf einmal mit roten Hosen auflaufen.
Sie mhm. Haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, das war da noch nicht so ganz gut dokumentiert und da haben wir nicht so viele Unterlagen. Mhm. Können Sie mal kurz erklären, wie genau Ihre Arbeit als Archivar eigentlich läuft? Wühlen Sie sich da durch staubige Keller und schauen irgendwelche alten Unterlagen an? Oder wie genau versuchen Sie, die Geschichte des SC Freiburg nachzuvollziehen?
Ja, es gibt natürlich eine gewisse Überlieferung, die sich so im Verein so praktisch erhalten hat über die Jahre hinweg. Das ist relativ wenig gewesen lange Zeit, weil bei dem Luftangriff auf Freiburg 1944 soll wohl relativ viel Material auch kaputt gegangen sein oder vernichtet worden sein durch diesen Brand eben. Sodass man also im Verein selber, sage ich jetzt mal, eine überschaubare Quellenlage hat. Und man hat dann angefangen zum 100-jährigen Jubiläum, Hanno hat das alles hautnah mitgekriegt, kann vielleicht selber da auch noch was dazu sagen, da hat man dann gemerkt, wir feiern jetzt 100-jähriges Jubiläum, würden auch gerne Publikation machen, andere Aktionen und dazu wäre es natürlich nicht so ganz schlecht, wenn man so ein bisschen Material hätte. Und dann hat er Peter Martin, den Namen, glaube ich, kann man jetzt schon mal erwähnen, der war damals der Ehrenrats, damals Ältestenratsvorsitzende. Der hat damals dann angefangen, zusammen auch mit anderen, also erstmals wieder so Material zusammenzutragen bei ehemaligen Spielern, Funktionären im Vereinsumfeld. Und das ist im Grunde genommen so der Grundstock von der Sammlung, die wir jetzt im Archiv haben. Dazu gibt es natürlich im Stadtarchiv, Staatsarchiv, gibt es natürlich die amtliche Überlieferung, die es natürlich auch zum Sportclub dann gibt. Ja, das ist das eine, so ein bisschen rückwärtsgewandt, so die Sachen ja, zusammenzustellen, die es eben schon gibt. Ab und zu gibt es auch Neuzugänge von ehemaligen Spielern, die vielleicht noch was auf dem Speicher haben, die noch ein Fotoalbum zu Hause haben. Also von ehemaligen Spielern rede ich jetzt 60er, 70er Jahre. Mhm. Und jetzt die aktuelle Arbeit ist natürlich auch die, aber das ist eigentlich fast in die Zukunft gerichtete Arbeit. Ich muss ja jetzt auch gucken, was könnte praktisch in 10, 20, 25 Jahren interessant sein. Also ich muss jetzt eigentlich schon dafür Sorge tragen, dass unsere Nachfolger später auch mal Material haben, mit dem sie auf die jetzige Zeit gucken können. Das gehört natürlich dann auch zu der Arbeit dazu.
Was ist das Letzte, was Sie ins Archiv gestellt haben?
Der letzte Neuzugang. Mhm. Ist eigentlich ganz interessant. Letzte Woche haben wir Besuch gekriegt von einem der wenigen Spieler der Meistermannschaft von 1965. Das war die erste Meisterschaft in der ersten Amateurliga. Und da kam der Peter Gress extra aus dem vom Bodensee angereist, zusammen mit Kind und Kegel und Enkeln und seiner Frau. Ist jetzt 80 und hat zwei Fotoalben in der Tasche gehabt von sich, seinen Kameraden, Fußballkollegen da aus den 60er Jahren, von sich noch als Jugendspieler. Das sind so Einzelsachen, die halt sehr, sehr wichtig sind, weil gerade so 50er, 60er Jahre, da sind größere Lücken vorhanden. Mhm. Das ist jetzt so das Neueste, das war letzte Woche.
Und das Aktuellste, was Sie zuletzt archiviert haben?
Ja, ist natürlich dieses Jubiläumstrikot, was jetzt aufgelegt worden ist zum 120-jährigen Jubiläum. Da kommt natürlich auch ein Exemplar ins Archiv, das ist ja klar.
Wenn Sie sich mit der Geschichte des SC beschäftigt haben, gab es da irgendwas, was Sie überrascht hat in dieser langen Historie? Irgendwas, was Sie ganz sonderbar fanden?
Sonderbar vielleicht nicht, aber man merkt eigentlich, dass mit den Jahren bestimmte Personen, die früher ganz, ganz wichtig waren für den Verein, dass die so mit den Jahren so ein bisschen in Vergessenheit gerade. Aus verschiedensten Gründen. Und das würde ich jetzt, ja, das ist so ein bisschen, dass also viele, viele Namen, die so 20er Jahre bekannt waren, die da eine Bedeutung hatte, die sind eigentlich so in der Nachkriegszeit, so da war der Zweite Weltkrieg, glaube ich, schon auch so ein Einschnitt. Man kennt eigentlich aus der Vorkriegszeit, kennt man eigentlich nur Oskar Müller, nachdem im Dreisamstadion das Oskar-Müller-Foyer benannt ist. Viel mehr weitere Namen sind eigentlich so allgemein im Vereinsgedächtnis kaum bekannt. Also, und das fand ich schon so eine Erkenntnis gewesen, dass man so diese, also gerade so diese Gründungsfiguren, und ich denke, da haben wir noch ein bisschen Arbeit, damit wir das verändern zum Positiven hin, dass die eben auch gewürdigt werden.
Einen sehr wichtigen geschichtlichen Abschnitt lassen wir an dieser Stelle aus, nämlich die Zeit des Nationalsozialismus. Über den SC Freiburg während der NS-Zeit ist noch vergleichsweise wenig bekannt. Daher hat der Verein vergangenes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, die aktuell noch läuft. Der Historiker Robert Neisen erforscht darin die Rolle des Sportclubs während des Nationalsozialismus. Wie hat sich der Verein verhalten? Was war mit den Mitgliedern? Die Ergebnisse werden in diesem Herbst publiziert. Daher bleibt dieses dunkle Kapitel der Geschichte des SC heute außen vor. Hanno Franke erklärt nochmal, warum.
Genau, wir wollen gar nicht in Gefahr raten, dass wir hier auf Lücke spielen, was dieses dunkle Kapitel der Vereinsgeschichte betrifft. Aber wir wollen auch nicht mit Halbwissen hier heute aufwarten. Und deswegen ist einfach die Idee, dass wir gesagt haben, warten wir mal ab, weil sich wirklich jetzt seit anderthalb Jahren sehr intensiv mit der Aufarbeitung der NS-Geschichte beschäftigt wird. Dafür haben wir einen Historiker engagiert, haben einen Beirat gegründet, haben das Ganze wirklich hochseriös begleitet. Uwe sitzt auch mit in dem Beirat drin und das Manuskript wird quasi gerade erstellt und dann werden wir es verlegen als Publikation zum Jahresende hin. Und dann werden wir auch Veranstaltungen dazu machen. Also wir wollen natürlich überhaupt nicht damit vom Berg halten, im Gegenteil. Aber für heute sparen wir es uns aus.
Aber natürlich ist schon einiges bekannt. Zum Beispiel die Geschichte des früheren SC-Vizepräsidenten Sigmund Günzburger, der Jude war und in Auschwitz ermordet wurde. Uwe Schellinger hat seine Geschichte recherchiert. Einen Artikel über Günzburger verlinke ich euch in den Shownotes.
Was sind denn aus Ihrer Sicht, also die Frage geht an Sie beide, so die wichtigsten Eckpfeiler der SC-Geschichte, wenn Sie sich jetzt jeder drei Pfeiler aussuchen dürfen?
Fang du an, Uwe. Naja, ich bin ja ein bisschen der neuzeitliche Historiker hier am Tisch, weil ich halt, das klingt ein bisschen komisch, habe ich gedacht jetzt, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe, gedacht habe, hey, du arbeitest seit fast 30 Jahren in einem Verein, der 120 Jahre alt ist. Ey, erst 25% der Vereinsgeschichte quasi unmittelbar miterlebt und klar stehen bei mir mehr die Dinge im Vordergrund, die passiert sind in dieser Zeit. Ja, klar, Erstliga-Aufstieg, dann all das, was sozusagen geschaffen worden ist, aus wenig geschaffen worden ist in dieser Zeit. Das ist ja auch ein stets bemühtes Narrativ, eine stets bemühte Erzählung, aber sicherlich der Aufstieg, sicherlich nicht die Gründung, sondern der Bau der Freiburger Fußballschule mit allem, was dazugehört hat. Und natürlich als letzter Abschnitt, weil es so ein großes, wirklich sehr großes Projekt gewesen ist, der Stadionneubau. Das sind sicherlich aus der jüngeren Vergangenheit die drei prägenden, für mich prägenden Ereignisse gewesen. Und dann jede Menge andere. Aber dafür fehlt die Zeit, das alles aufzuzählen.
Ja. Okay. Und bei Ihnen, Herr Schellinger?
Also klar, die Entwicklungen der jüngeren Zeit sind natürlich schon extrem wichtig, weil ja, ohne das würden wir jetzt, glaube ich, auch nicht hier sitzen, ganz klar. Ja, also ganz wichtig auf jeden Fall, dass der Verein 1955 dann eine richtige Heimat gekriegt hat mit dem Dreisamstadion, weil man vorher hat man ja ein Stadion gehabt, das Winterer Stadion, ganz in der Nähe, wo das neue Stadion jetzt steht. Das hat nicht so arg lang Bestand gehabt, von 28 bis 37, dann wurde es schon wieder zertrümmert. Und dann waren wir eigentlich relativ lang sozusagen heimatlos, hat deswegen dann auch nicht dieses 1954er Jubiläum feiern können, das 50-Jährige, weil man gar keinen Ort gehabt hat, letztlich. Insofern war also diese Möglichkeit, dieses Stadion dann zu bauen, ab 53 und dann 55 mit der Einweihung, schon, denke ich, entscheidender Punkt, dass man da einfach seine Heimat gehabt hat, dann im Osten der Stadt. Was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, das ist so ein bisschen unbeachtet, ist, glaube ich, der Erste Weltkrieg, weil der Verein 1912 dann quasi gegründet dann mit dieser Fusion und zwei Jahre später bricht eben der Erste Weltkrieg aus und da hätte es eigentlich ganz gut sein können, dass der Verein kaum war er richtig so am Laufen, schon wieder zerbricht. So. Und da waren dann so ein, zwei Personen ganz, ganz wichtig, die eigentlich dafür gesorgt haben, dass der Verein so über diesen Ersten Weltkrieg kommt, den Spielbetrieb aufrechterhalten kann, danach, dass es danach weitergeht. Also ich finde, das ist schon so ein Knackpunkt gewesen, wo der ganz, ganz junge Verein eigentlich schon fast wieder am Ende gewesen wäre. Und
wo da gibt es auch die Geschichte, dass auf dem Kartoffelacker, dass der Fußballplatz zum Kartoffelacker wurde, ne?
Genau, die Stadt hat den Platz, den allerersten Platz war ja im Stühlinger, also so hinter der Stühlinger Kirche, so Richtung Escholzpark, kann man sich das ein bisschen vorstellen, das ist natürlich heute alles bebaut. Mhm. Den Platz musste man aufgeben, weil die Stadt den eben gebraucht hat, Erster Weltkrieg, für Lebensmittelanbau, sogenannte Kartoffelecker halt. Dann, genau, also es war eine sehr heikle Zeit oder eine schwierige Zeit und das finde ich so ein wichtiger Punkt, dass man das geschafft hat, so diesen, das weiterzutragen. So. Genau, und dann glaube ich, das wissen wir ja alle, haben wir irgendwann einen Präsidenten gekriegt, Anfang der 70er Jahre, der natürlich dann ewige Zeit lang an der Spitze dieses Vereins war und der wahrscheinlich dann auch eine nicht zu unterschätzende Rolle irgendwie gespielt hat oder über die ganzen Jahre hinweg. Und ich denke, also mit dem Amtsantritt von Aachen Stogger, ist der Verein hat schon seine eigene Identität dann auch gekriegt, so glaube ich schon auch. Also das war schon eine wichtige Geschichte. Das hat man wahrscheinlich damals nicht gewusst, dass er dann so lange im Amt bleibt. Aber das war dann wahrscheinlich im Nachhinein schon eine entscheidende Entwicklung.
Bevor wir jetzt nochmal genauer über Achim Stogger sprechen, müssen wir noch einmal kurz über ein anderes Datum sprechen, nämlich 1952. Da wurde der Sportclub Freiburg nochmal neu gegründet sozusagen. Können Sie erklären, was genau da passiert ist?
Also der Verein, wie gesagt, es gab ja diesen Luftangriff 1944. Dann war eigentlich so das Vereinsleben erstmal am Ende. Man hat da schon noch Fußball gespielt bis ins Frühjahr 1944, aber mit dem Luftangriff war eigentlich dann die Sache erstmal erledigt und dann kam es aber schon 1946, hat man sich der Freiburger Turnerschaft angeschlossen, also das, was man heute kennt als Freiburger FT von 1848, glaube ich, ja. Mit denen waren wir schon mal zusammen in den 30er Jahren und schon mal Anfang der 20er Jahre. Also da gab es so eine verschiedene pragmatische Verheiratungen. So. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch. Und man hat dann zusammen mit der Freiburger Turnerschaft den VfL Freiburg ins Leben gerufen, also Verein für Leibesübungen. Und war aber trotzdem, hat dann bei der FT auf dem Platz gespielt, an der Schwarzwaldstraße, auch das heutige FT-Gelände. Dann hat man Ende der 40er Jahre, konnte man sich wieder umbenennen in FT, SC. War aber natürlich immer bestrebt, wieder eigenständig zu werden. Und das hat man dann tatsächlich geschafft im Jahr 1952. Hat man sich quasi wieder von den Turnern getrennt. Die einen aber auch so ein bisschen über diese Nachkriegszeit auch mitgetragen habe, das muss man schon auch sehen. Und hat dann 1952 den Sportclub Freiburg als Sportclub Freiburg wieder ins Leben gerufen. Mit eben den neuen Vereinsfarben. Genau, und dann auch mit dieser Perspektive Stadionbau in den 50er Jahren.
Lassen Sie uns mal kurz einen Sprung nach vorne machen. Sie haben es gerade schon angesprochen. Achim Stocker wurde Vorsitzender des Vereins. Was hat sich denn unter ihm verändert in den 70er Jahren?
Also Stocker, was man wissen muss, war ja vorher schon als Fußballer beim SC. Das ist vielen auch nicht so ganz bekannt.
In den 60ern?
Schon in den 50ern. Also der kam nach Freiburg Mitte der 50er und ist dann 57, hat er angefangen beim SC, weil ihn der FFC nicht wollte. So geht die Geschichte. Und dann hat er eine schwere Verletzung gehabt, ich glaube im Knie, 1964. Und dann war das so mit der aktiven Geschichte beendet. Und dann gab es erstmal so eine Pause. Und 1970 wurde er dann erst in Abwesenheit quasi, da war er gerade wohl beim Pilzesammeln und so, hat man ihn dann zum zweiten Vorsitzenden gewählt und dann 1972 zum ersten Vorsitzenden. Was hat sich geändert? Ich glaube, es ein Stück weit ist dann Kontinuität natürlich auch in den Verein hineingetragen wurde. Und ich habe den Achim Stocker eigentlich als Person nicht kennengelernt. Der ist jetzt Hanno, glaube ich, die bessere Auskunftsperson, was so den Charakter Achim Stocker anbelangt. Ich denke, es sind so die ersten infrastrukturellen Geschichten dann auch passiert. 1980, glaube ich, hat man eine Haupttribüne gebaut. 1970 die erste Zuschauertribüne. Also sind so im Stadion so ein paar Veränderungen erfolgt, die eigentlich das Stadion zu einem Stadion gemacht haben. Vorher war das halt ein Fußballplatz, wie man es vielleicht auch vom Dorf kennt. Man hat so die ersten Ränge, auch auf Nord dann die ersten Stehränge gebaut. Denke ich schon, dass das mit Achim Stocker zusammenhängt. Ja, ich glaube, er war so engagiert und so ehrgeizig und so bei der Sache, ja, dass er wahrscheinlich jetzt nicht auch allein, sondern auch mit Freunden und Bekannten im Verein, halt den Verein so Schritt für Schritt, jetzt glaube ich, jetzt in großen Sprüngen, jetzt auf gar keinen Fall, so nach vorne gebracht hat und so Schritt für Schritt aufgebaut hat. Also ich kann es da keine riesigen Sprünge sehen, sondern das war so ein leichtes nach oben gehen, so würde ich das vielleicht beschreiben. Aber Hanno, ich habe ihn persönlich gar nicht kennengelernt, vielleicht kannst du ein bisschen mehr zu Achim Stocker sagen.
Ja, ich kann natürlich jetzt über die 70er, 80er Jahre, wenn ich ehrlich bin, auch nichts sagen. Also da, ich habe in Vorbereitung hier dieses Gesprächs nochmal auch in alten Büchern gewälzt. Da gibt es ein paar ganz schöne Überlieferungen, also wo er auch über diese Zeit quasi erzählt. Ne? Ist die Frage, ob, also Uwe hat das ja richtig gesagt, also Kontinuität an der Vereinsspitze, ja. Ob man dem SC Freiburg seinerzeit das Attribut Kontinuität angeheftet hätte, weiß ich nicht so genau.
Ich glaube, Trainerwechsel in den 80ern.
Unfassbarer, ne? Viele Trainerwechsel, ne? Von zwischen 1972 und 91 habe ich nochmal nachgelesen. 20 Trainer quasi, die gekommen und gegangen sind. Manchmal sind sie nur wenige Monate da gewesen. Da sind auch Dinge passiert, die, glaube ich, echt anekdotischen Charakter haben. Ich glaube, was Uwe schon angedeutet hat, Achim Stocker hat es zu seiner Sache gemacht, durch und durch. Ne? Sicherlich, es gab diese traurigen Momente auch zwischendurch, also die er ja auch nicht verhehlt oder verhehlt hat, wo er so gedacht hat, boah, jetzt habe ich, glaube ich, doch die Nase voll, weil es halt so ein Kämpfen war, aber er war eben ein total engagierter Kämpfer in dieser Sache, hat sich für diesen Verein sehr, sehr eingesetzt. Wir haben im Museum diesen schönen kleinen Filmausschnitt von ihm nach dem Aufstieg 1978 in die Bundesliga, wo er sozusagen der Stadt auch gesagt hat, ja, also wir erwarten schon, dass man uns hier auch respektiert und auch in derselben Weise unterstützt wie dem Freiburger FFC. Die Geschichte ist ja nun auch 100 Mal erzählt worden, der eben hier in der Stadt als Club etwas mehr galt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und man sieht allein an der Gebärde und wie er spricht, ne, wie ernst er das meint. Und dass er sich da nicht irgendwie in irgendeiner Weise die Wurst vom Teller nehmen lassen will. Und das ist toll, ja. Und später, klar, habe ich ihn natürlich kennengelernt. Er hat ja meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Aber nicht nur darüber. Ein sehr verbindlicher Charakter gewesen, auf eine Art ein Stück weit, weil also der hat seine Versprechen immer gehalten. Das fand ich immer toll, dass man sich da sehr auf ihn verlassen konnte. Und klar war, wenn er anderer Meinung war, war er anderer Meinung. Aber das wird jetzt auch niemand wundern. Da half dann auch manchmal nicht viel zu argumentieren. Hat ja auch viel erlebt, muss man sagen, an Erfahrung deutlich weiter gewesen. Aber diese Mischung gewesen, dass er sich nicht hat verrückt machen lassen. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber es hat mal jemand in der Süddeutschen Zeitung einen wunderbaren Satz geschrieben, der hat gesagt, dieser Präsident ist seit 25 Jahren Präsident und ich kenne ihn nicht. Das muss ein guter Präsident sein. Ja, also dieses, er hat sich im richtigen Moment zurücknehmen können, aber im richtigen Moment hat er auch Vollgas gehabt. Also, so würde ich es mal umschreiben. Und diese Mischung aber auch manchmal zu finden. Er hat ja auch mit Volker Finke im Grunde einen Dreh finden müssen, weil sie ja charakterlich sehr unterschiedlich gewesen sind. Zwei ganz verschiedene Köpfe gewesen sind. Und sehr genial gewesen ist, dass sie miteinander gearbeitet haben und so lange miteinander gearbeitet haben.
Da geben Sie schon das richtige Stichwort. Kontinuität an der Vereinsspitze hat sich dann irgendwann, nämlich 1992, auch auf der Trainerposition dann fortgesetzt, als Volker Finke nach Freiburg kam. Wie waren denn diese ersten Jahre unter Finke? Also 1993 ist dann der erste Bundesliga-Aufstieg geglückt. Mhm. Was hat Finke in diesem Verein verändert?
Es ist ja auch so, Volker ist ja nicht gekommen, sondern Achim Stocker hat sich erinnert an ein Erlebnis, an einem Auswärtsspiel beim TSV Havel, so heißen sie, glaube ich. Und hat ihn ja dann verpflichtet quasi, weil er, glaube ich, beeindruckt war von der Ansage von Volker seinerzeit. Ja, mit Volker Finke hat sich viel verändert. Er hat viel angeschoben, schlicht und ergreifend. Er hat sehr modern trainieren lassen. Das ist ja das, was seinen Fußball auch in besonderer Weise ausgemacht hat. Und er hat viel angeschoben. Er hat natürlich deswegen nicht nur Freunde gehabt. Wenn man Dinge verändert, hat man ja selten immer nur Freunde. Und er war ein steter Antreiber im Haus, was Entwicklungen betraf. Das Großartige ist doch, dass er, und da gibt es ja dann durchaus wieder eine Parallele, nachdem er seinen ersten sportlichen Erfolg hatte mit dem SC Freiburg, also der Aufstieg hätte eigentlich schon gereicht, alles was danach kam, wäre jedes Jahr für einen Grund gewesen, dem nächstbesseren Angebot zu folgen, wie das ja leider in der Branche immer so üblich ist. Und es ist natürlich ein Wahnsinnszeichen in ein Haus, in eine Stadt, in einen Verein rein, wenn so jemand nicht den erstbesten Ausweg nimmt zu seinem eigenen Vorteil, sondern das auch, wie Achim Stocker eben auch, zu seiner Sache erklärt. Und das ist sicherlich was sehr Besonderes gewesen in der Zeit. Gerade diese ersten Jahre, ich nenne sie immer gerne diese Gründerjahre, dieser Aufstieg. Ja, der Begriff wird dem nicht gerecht, ich weiß das. Wir wissen ja seit 1904. Ne? Aber da, wo es halt der Verein so eine superschnelle Entwicklung genommen hat. Das muss ich immer überlegen, das hätte alles ganz anders enden können. Das hätte auch gehen können. Der Präsident sagt nach dem ersten Jahr, sagen, wenn es das Wunder in Duisburg nicht gegeben hätte, setzt den Trainer wieder raus und dann nimmst du eine Entwicklung wie SSV Ulm oder Reutlingen oder wie sie alle heißen, ja, die alle auch mal kurz zwischendurch Ambitionen haben. Dann bleibst du so ein One-Hit-Wonder und vielleicht versinkst du dann sogar irgendwo wieder.
Doch so ein One-Hit-Wonder wurde der SC Freiburg nach seinem ersten Aufstieg in die Bundesliga 1993 nicht. Aber warum eigentlich nicht? Das habe ich meinen Kollegen Toni Nachbar aus der Sportredaktion gefragt.
Er hat den SC Freiburg zwischen 1998 und 2019 journalistisch eng begleitet und zusammen mit einem anderen Kollegen schon einmal ein Buch über die Geschichte des SC geschrieben. Am Telefon hat er mir erzählt, was sich alles unter Volker Finke verändert hat und versucht zu erklären, warum trotz schwieriger Voraussetzungen es dem SC Freiburg gelungen ist, sich im Profifußball festzusetzen.
Es ist schwer erklärbar, weil der SC Freiburg keine Voraussetzungen hatte, eine echte Spitzenmannschaft in der zweiten Bundesliga zu werden. Anfang der 90er Jahre war der SC Freiburg da mit wenig Geld, mit einem ganz kleinen Stadion, dessen Zustand nicht besonders gut war. Er war in einer gewissen Weise in der zweiten Liga etabliert, denn es gab Spielzeiten, in denen der SC Freiburg einen guten Mittelfeldplatz belegt hat. Es gab aber auch immer wieder Spielzeiten zwischen 1978 und 1989, in denen der SC Freiburg ganz stark um den Klassenerhalt bangen musste. Und Präsident Stocker war auch ständig darauf angewiesen, aus unterschiedlichen Gründen sehr viele Trainer zu haben. In jeder Saison war praktisch ein anderer Trainer da. Es gab auf der Trainerbank keine Kontinuität und als Volker Finke kam, waren die Voraussetzungen, dass es in eine ganz andere Richtung geht, gar nicht gegeben. Es erklärt sich nur mit Art und Weise, wie er dann hier als Trainer gearbeitet hat. Ich habe ihn mal gefragt, das wollte er nicht laut zugeben, aber ich glaube, dass er irgendwo mal hat fallen lassen, dass er sehr inspiriert war von einem schwedischen Trainer namens Eriksson, der später in der Premier League Karriere gemacht hat, aber dessen großen Erfolg darin bestand, dass er mal ganz unerwartet mit dem IFK Göteborg 1982 den UEFA-Pokal gewann, im Finale gegen den HSV, 1-0 in Göteborg, 3-0 in Hamburg haben die Schweden gewonnen. Und all das, was der Finke so ein bisschen taktisch nach Freiburg gebracht hat, Kombinationsspiel, aber vor allem eine sehr, sehr gute taktische Organisation, das große Zauberwort war damals die Überzahl in Ballnähe. Also SC Freiburg hat mit dem Finke zunehmend seine Gegner überrascht und war für sie nicht mehr zu knacken. Er hat einen zu jener Zeit taktisch ganz neuen Fußball gespielt, obwohl in einer Grundordnung, die wenige Jahre später verteufelt wurde als sehr altmodisch, 3-5-2, das ist dann wieder zurückgekommen, aber unter Finke hat SC Freiburg 3-5-2 gespielt, aber einen sehr guten Kombinationsfußball, eine exzellente Laufarbeit hatte die Mannschaft und sie hat als Block hervorragend funktioniert, ohne herausragende Einzelspieler zu haben. Natürlich, bei den Erfolgen sind dann auch die Spieler immer mehr ins Rampenlicht gerückt. Aber es waren hier, man hat hier keine spektakulären Einkäufe gehabt, 91, 93, sondern mit einer Mannschaft, die gar nicht verheißen konnte, personell, dass man mit ihr aufsteigen würde, hatte man plötzlich in der zweiten Liga eine Spitzenmannschaft.
Wenn wir jetzt von heute auf diese Entwicklung schauen, gerade jetzt in den letzten 30, 40, 50 Jahren, von heute sieht das irgendwie so aus, als würde sich konstant der Verein nach oben entwickeln. Dann ist da mal ein Abstieg, aber ein paar Jahre später geht es auch wieder hoch und gerade mit den letzten 3-4 Jahren ist es ja nochmal auf ein anderes Level gestiegen. Mhm. Wie kann man denn diese, zumindest von heute, geradlinig wirkende Entwicklung erklären?
Ich glaube, ein Faktor, aber da bist du auch wieder eher der Ich glaube, dass man hier in Freiburg, das ist ja schon viel angesprochen worden, dass man hier nicht so schnell in Panik verfällt und auch von den Leuten hier in der Stadt vielleicht immer so ein bisschen so ein Bonusle irgendwie kriegt und jetzt nicht dauernd zwanghaft irgendwas verändern muss aus Panik raus. So. Das ist jetzt vielleicht so ein ganz kleiner Mosaikstein, dass man da so auch mal einen Fehler machen kann, den wieder ausbügeln kann. Und da kennen wir ja auch andere Clubs, die dann irgendwie Fehler machen und dann ist auch ganz, ganz schnell mal 3 Ligen drunter, hat man sich dann wieder gefunden. Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen Freiburg-spezifisch, dass man da so auch von der Bevölkerung her so einen Vorschuss kriegt, so, ihr macht das schon einigermaßen richtig. Strengt euch an, aber er macht es doch irgendwie dann doch ganz gut so.
Ich würde auf jeden Fall gerne anreichern wollen und sagen, mit sehr viel sachlicher und kontinuierlicher Arbeit, also wirklich einen langen Atem haben, manchmal auch einen Trend mal aussitzen, manchmal auch zu Beginn der 90er Jahre, als das eben passiert ist, Branchenreflexe nicht nachgegangen sein, ganz wichtig.
Was für ein Branchenreflex zum Beispiel?
Trainer raussetzen, wenn er absteigt, ist ja der einfachste Reflex. Und es gab ganz sicherlich genügend, die dazu geraten haben, immer wieder an den entsprechenden Schnittstellen. Also man soll sich nicht vorstellen, dass das nur Harmonie gewesen ist und dass es da nicht auch unterschiedliche Meinungen gegeben hat im Zweifelsfall. Ja. Aber sachliche Arbeit, Kontinuität in der Arbeit, ein Stück weit dann irgendwann auch von dem, was manchmal zu Beginn eher sich so ein bisschen zufällig entwickelt hat, irgendwann ja auch eine konzeptionelle Vorstellung von dem Ganzen bekommen. Ne? Ich sage immer, wenn man zu Beginn sehr davon gelebt hat, dass man etwas anderen Fußball hat spielen lassen und auch so einen kleinen Systemtaktik-Vorteil mitgenommen hat, weil hier tatsächlich man auf der Höhe der Zeit gearbeitet hat, Anfang der 90er Jahre, und daraus dann so diese Underdog-Geschichte erstmal generieren konnte. Und das trägt eine Weile, aber das trägt nicht die ganze Zeit. Und als diese Ausbildungsidee hinzukam und als man das dann quasi untermauerte, indem man das ernst nahm, dass man dieses Glück hatte, ans Mösle zu kommen und die Fußballschule zu errichten, so eine zweite Idee auch reingegeben hat in das Ganze und gesagt, wir sind ein Ausbildungs- und Weiterbildungsverein, das nicht nur gesagt hat, sondern das auf den Platz gestellt bekommen hat. Ne? Also immer den Nachweis erbracht hat, dass man das tut. Das war nicht jeder Jahrgang, aber immer wieder, und manchmal war es großartig insgesamt. Und da hat der Verein so eine Idee von sich entwickelt nochmal. Und bis jetzt in den letzten Abschnitt rein. Also mit, was dann nochmal gekommen ist über die Arbeit von Christian und der ja im Grunde das auch nochmal auf eine neue Spitze getrieben hat, weil er teilweise mit seinen eigenen Jungs diesen Erfolg generiert hat, als A-Jugendtrainer teilweise ja noch unter seinen Fittichen gewesen ist. Und dann parallel aber auch dieser Stadionneubau vorangetrieben worden ist. Ich mag mir immer gar nicht auszumalen, wenn das irgendwie seinerzeit am Bürgerentscheid gescheitert wäre, ja, wie heute so eine Perspektive für den Verein aussehen würde. Also das ist ganz, ganz wichtig gewesen, dass man das auch dann am Ende durchgesetzt hat und für sich dort auch nochmal einen neuen Horizont geschaffen hat. Und das sieht man ja in der aktuellen Entwicklung wirklich. Es ist ja nicht nur der sportliche Erfolg, sondern es ist ja wirklich auch untermauert mit allem anderen. Die Mitgliedschaften, die so angestiegen sind, so eine große Fanzahl, dass man das Stadion füllen kann. Oftmals zu wenig Tickets hat für Spiele, aber das ist ja trotzdem weiterhin eine tolle Feierbude ist, so wie es ist. Und viel seriöse Arbeit und Kontinuität.
Diese rasante Entwicklung nach oben zu dem etablierten Bundesligisten, der SC jetzt ist, war vor 20 Jahren noch nicht absehbar. Mein Kollege Toni Nachbar hat 2004 in einem Text zum 100-jährigen Bestehen des Vereins Folgendes geschrieben. Der SC bleibt auf sehr lange Sicht im harten Konkurrenzgeschäft der Großen ein Underdog. Im Stadionvergleich gerät der Standort mittelfristig wegen der Fußball-WM 2006 gar derart ins Hintertreffen, dass es überaus schwerfallen wird, auf Dauer eine Erstligamannschaft zu halten. Natürlich wollte ich von Toni jetzt wissen, warum er das damals geschrieben hat.
Weil man bei all dem, was man sehr Gutes über den SC von 1991 bis 2004 erzählen kann, es so war, dass der SC Freiburg, jetzt zitiere ich den damaligen Manager Andreas Rettig, immer zwischen Baum und Borke stehen wird. Man war nicht dort wirtschaftlich und infrastrukturell, wo die ganz Großen der Ligen waren. Der SC Freiburg musste jedes Jahr hart und gut arbeiten, um 11., 12., 13. zu werden. Es ist ja auch so passiert, dass er dann auch mal abgestiegen ist. Die Entwicklung, die nachher kam, also nach 2006, hängt wiederum an ganz anderen Personen, die ganz besondere Dinge geleistet haben. Und dann kommt, hat sich doch in Freiburg die Ansicht durchgesetzt, dass man einen Stadionneubau braucht. Und mit diesem neuen Stadion, aber auch aufgrund der guten Arbeit, rein fußballerisch, rein sportlich, hat dann der SC Freiburg nochmal eine große Entwicklungsstufe genommen, sozusagen. Das war 2004 nicht unbedingt absehbar. Wenn ich das damals geschrieben habe, habe ich es ja unter der Voraussetzung geschrieben, man braucht ein Stadion, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ist auch gekommen. Aber ich würde sagen, mit dem Stadion allein erklärt es sich nicht. Da sind wir wiederum, zumindest bei einem neuen Trainer, der hier Großartiges geleistet hat, beim Christian Streich.
Und natürlich wollte ich von ihm auch noch wissen, wie er denn diese scheinbar lineare Entwicklung nach oben aus heutiger Sicht wahrnimmt. Ja, und was soll ich sagen? Er hat ein bisschen erzählt.
Es war mit kleinen Rückschlägen schon immer linear. Aber wenn man aus dem vom Sommer 1989 ausgeht und schaut, was heute 2024 hier passiert ist, sogar ein Fußballwunder, also dieser Begriff wäre fast zu klein gegriffen. Das hätte sich 1989 niemand vorstellen können. Freiburg hatte den FFC und den SC Freiburg, aber es war so eine Nicht-Fußballstadt, wie man es sich kaum vorstellen kann. Also wenn man aus einer echten Fußballstadt nach Freiburg kommt, das war hier gar nichts. Und schon 1994, 95, wenn man bedenkt, die Schlangen, die es gab, um eine Eintrittskarte zu bekommen, was sich in den 6 Jahren verändert hat, war enorm. Ich kam 90 an die Uni Freiburg als Student, Erstsemester Politik, Geschichte, Germanistik. Wenn ich im Flur der Uni den Kicker rausgenommen hätte und hätte dort, wo die Tischchen damals waren, wo man Getränke sich geholt hat und rauchen durfte, wenn ich dort den Kicker gelesen hätte, hätten die anderen mich angeguckt, wie wenn ich die Wochenende oder die Praline rausgenommen hätte. Das waren zu jener Zeit, ich weiß gar nicht, ob es die gibt, 2 deutsche Schundzeitschriften. Und 5 Jahre später hast du kein nichts mehr gehört, nur SC Freiburg an der Uni. Viele Studenten haben dann auch nächtelang Schlange gestanden, um eine Karte zu bekommen. Die sind dann nachts um 2 Uhr in die Schlange gestanden, irgendwo, wo es Karten gab. So war das 94, 95. Also es ist unglaublich, was da passiert ist. Und es sind eigentlich ganz wenige Personen, die das zu Wege gebracht haben. Das ist noch erstaunlicher. Wenn man bedenkt, wie wenig seit 1989, wie wenige Trainer es hier gab. Welche Kontinuität es bei den sportlich Verantwortlichen gibt. Man muss an das ja immer 1989 und die 80er Jahre, wo der SC Freiburg vor 1978 war, das war weniger als der FC Waldkirch und ich übertreibe nicht. Es gab natürlich den FFC, in dessen Schatten der kleine SC stand. Aber auch der FFC war ein Zweitligist.
Die wenigen Personen hat Toni ja schon angesprochen. Zum Schluss geht es im Gespräch mit Uwe Schellinger und Hanno Franke noch einmal um wichtige Figuren der SC-Geschichte. Zum Schluss nochmal eine Frage. Wir haben jetzt einige wichtige Personen angesprochen. Achim Stocker, Volker Finke, Christian Streich natürlich. Aber mal abgesehen von den dreien, was sind so prägende Figuren? Sie haben schon gesagt, gerade in der frühen Phase, Herr Schellinger, fehlen irgendwie so ein bisschen die Namen, wenn Sie nochmal so 1, 2 Figuren vielleicht nennen könnten, die sehr wichtig für den Sportclub Freiburg sind. Wer wäre das?
Also die Namen fehlen nicht, sondern man erinnert sich halt nicht so prägnant an die, eben weil es halt einfach schon auch eine ganze Zeit lang her ist. Also ich hatte ja vorhin die Sache erwähnt mit dem Ersten Weltkrieg und da gab es eine Person, das war der Hermann Weber, dessen Name ist heute eigentlich also weitgehend unbekannt, der schon in einem dieser beiden Vorgängervereine war, also beim Freiburger Fußballverein hat er gespielt schon, genau. Postbeamter von Beruf. Der hat eigentlich mit allem, was er hatte, also es war auch so ein Achim Stocker, nur ein paar Jahrzehnte vorher, war auch so ein Mädchen für alles im Vorstand, hat selber Fußball gespielt, der erste Auswahlspieler des Sportclubs 1916, glaube ich, ja, 16 muss es gewesen sein, und war auch im Krieg gewesen, hat schwere Verwundungen auch gehabt, und jedes Mal, als er wieder zu Hause war, hat er halt dann seine Kumpels wieder zusammengetrommelt, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Und ich würde fast behaupten, dass ohne dessen Engagement der Verein im Ersten Weltkrieg zerbrochen wäre. So. Er wurde dann auch 1924 bei dem ersten Jubiläum der erste Ehrenspielführer des Vereins. Insofern eigentlich eine wichtige Person, die aber heute, ja, wo man jetzt erst wieder beginnt, sich an ihn so richtig zu erinnern. Ja, und dann natürlich ganz wichtig, Oskar Müller. Ich meine, der Name wurde jetzt auch schon erwähnt und so, der eine ähnliche Funktion gehabt hat, vielleicht der erste Spieler, der im Nationalmannschaftskader war, 1923. Aber nicht nur deswegen so wichtig war, sondern auch, weil er eben diese Kontinuität verkörpert hat. Ist niemals weggegangen vom Verein, obwohl er wohl Angebote gehabt hat. Aus der Schweiz war das damals, das waren dann keine Transfers, wie man die heute kennt, aber das war dann schon, ja, verlockend wahrscheinlich. Aber er ist trotzdem im Stühlinger geblieben, in seinem Elektrogeschäft. Hat weiter für den Sportclub Tor geschossen und hat auch im Vorstand eben auch weiter mitgewirkt und hat den Verein so auch mitgetragen. Also das sind so, ich würde sagen, so in der Vorkriegszeit die beiden Namen, die mir jetzt als erstes eigentlich einfallen würde, so die so den Verein so in den ersten Jahrzehnten geprägt habe.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Geschichte gesprochen. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal nach vorne schauen. Wo steht der SC Freiburg, wenn er 150 Jahre lang besteht?
Ich wünsche mir, dass der Verein weiter so nachhaltig arbeitet, immer nachhaltiger noch arbeitet. Das wünsche ich mir einfach, dass er ein Stück weit seine DNA weiter erhält, die er hat, denn da ist so viel Gutes drin. Gott sei Dank ist ja dieser Verein nie dieses schneller, höher, weiter gewesen, obwohl das natürlich dazugehört, wenn man ehrlich ist, muss man das auch immer sagen. Aber dass es sich weiterhin nicht verrückt machen lässt, wenn es auch mal Rückschläge gibt, im Zweifelsfall gut auf seinem Weg bleibt. Christian Seifert, der ehemalige Liga-Boss, hat mal gesagt, der SC Freiburg ist wichtig, weil er ein Stück weit auch zeigt, dass man es anders machen kann und nicht vergessen hat, wo er herkommt.
Herr Schellinger, was glauben Sie?
Ja, ich kann mich dem eigentlich schon auch anschließen und so, würde ich schon sagen. Also wenn es die Bundesliga dann da noch gibt, ich weiß nicht, was sich da jetzt irgendwie sonst so fußballpolitisch so tut, glaube ich, wenn man es so gut macht wie jetzt in den letzten Jahren, jetzt sportlich, jetzt mal so, vom Sportlichen her, könnte man, glaube ich, zufrieden sein. Und klar, als Fan, der man ja auch ist, wünscht man sich dann doch uns allen und der Stadt, dass es vielleicht doch mal irgendwie klappt, irgendwie so ein Titelchen da mal abzustauben. Wenn das dann zwischen 2024 und dann dem von Ihnen genannten Datum irgendwie klappt in der Spanne.
Guter Punkt.
Wird man, glaube ich, jetzt nicht Nein sagen. Also ich glaube, das wäre jetzt allen, auch den Fans, dem Verein, den Mitarbeitern, ja, das ist jetzt kein Zwang oder das ist jetzt nicht, aber ich glaube, das wäre eigentlich mal ganz schön, ob das jetzt die Frauen oder die Männer sind, wenn es da mal irgendwie mal auch was Schönes zu feiern gäbe, fände ich doch gut. Prima. Ja.
Guter und wichtiger Punkt.
Ja, waren ja beide in den letzten Jahren mal knapp dran.
Ja, genau. Ja.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Herr Schellinger und Herr Franke. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön. Vielen auch Dank für die Einladung.
Ja, ganz unsererseits, ja.
Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.